Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen hier zu einer neuen Episode des The Iron Kitchen Podcast, deinem Podcast für eine gesunde Ernährung, Fitness und allem rund um das Thema Healthy Lifestyle. In der heutigen Episode sprechen wir über eine Studie, die 2024, hatten wir jetzt gesagt, ne? 2024 raus.
23, ja, im Dezember 23.
Dezember 23, also quasi 24 rausgekommen ist. Nee, aber die wir uns auf jeden Fall 2024 zu Gemüte geführt haben, beziehungsweise angeschaut haben. Und in dieser Studie geht es um das Thema Protein-Timing und auch die Proteinmenge. Ja, und es wird darüber spekuliert, beziehungsweise sie gibt Anhaltspunkte, dass eventuell das Protein-Timing, ja, diese Maximierung der Proteinsynthese alle 4 Stunden, ja, vielleicht in den letzten Jahren ein bisschen fehlangewandt wurde. Ja, wie genau lautet die Studie, mein Lieber?
Genau, also der Titel der Studie lautet The Anabolic Response to Protein Ingestion During Recovery from Exercise has no upper limit in magnitude and duration in vivo in humans. Also kurz und knapp ins Deutsch übersetzt, dass es im Prinzip kein oberes Limit gibt, was die Proteinaufnahme nach dem Training betrifft, um, ja, ich sag jetzt mal, die anabole Wirkung quasi zu maximieren. Ich werde auch gleich ganz kurz erklären, wie die Studie aufgebaut war, aber ich muss es aus dem Gedächtnis heraus tun, weil ich sie vor längerem jetzt gelesen habe. Aber im Grunde genommen wurden, also es wurde, und das finde ich, also vom Setup ist die Studie top, ne, weil es waren trainierende Athleten und es wurde quasi nach dem Training geschaut, wie lange die Proteinsynthese quasi aktiviert wird und wie lange sie auch, also wie lange und wie stark sie aktiviert wird. Und man hat 3 Gruppen genommen. Die eine Gruppe hat gar kein Protein konsumiert, die zweite Gruppe 25 Gramm Protein und die dritte Gruppe 100 Gramm Protein. Jetzt muss man dazu wissen, bis zu dem Zeitpunkt war ja die Theorie, dass man zwischen, sag jetzt mal, 20 und 40 Gramm Protein, also reines Protein, nicht Pulver, sondern rein Protein, bis, ja, sagen wir jetzt mal 50 Gramm, die Proteinsynthese maximiert wird und alles, was darüber hinausgeht, liefert keinen Mehreffekt. Ja, du hast, wenn du dein Leucin-Threshold-Erreich hast von ungefähr 3 bis 4 Gramm und genug essentielle Aminosäuren zugeführt hast, dann hattest du quasi den maximalen Effekt und der Rest, der wurde dann im Prinzip, ja, verstoffwechselt über, keine Ahnung, Gluconeogenese, etc. und du hattest halt nicht mehr davon. Diese Studie besagt jetzt aber, so ist es nicht. Wenn du nämlich 100 Gramm Protein zu dir nimmst, dann hast du in Relation dazu auch wirklich ein Vielfaches an, ja, Wirkung, sowohl was die Stärke angeht, als auch die Länge. Und damit, also mit dieser Studie sind jetzt die ganzen Intermittent Fasting Leute wieder natürlich zum Vorschein gekommen. Siehst du doch, also mit One Meal a Day oder mit, keine Ahnung, 8 Stunden Zeitfenster und viel Protein kannst du trotzdem die maximalen Effekte erzielen, weil der Körper ja doch das ganze Protein aufnehmen kann. Und man könnte ihnen auch zu einem gewissen Teil recht geben. Aber was ich jetzt spannend finde, auch mit dir zu diskutieren, wir sprechen hier natürlich über die anabolen Effekte, ja, über die anabole Antwort sozusagen. Und das ist sicherlich ein wichtiger Faktor, wenn wir über das Krafttraining sprechen und über die Maximierung von Muskelmasse oder vielleicht auch des Muskelhalts, wie auch immer. Jetzt ist aber die Frage, ist das, oder für wie viele Leute ist das tatsächlich relevant? Ist das nur für eine gewisse Zielgruppe relevant? Und was gibt's vielleicht auch für, ich sag jetzt mal, Nachteile? Ja, ich werde auch gleich nochmal darauf eingehen, überlasse dir aber gleich erstmal das Wort. Aber was könnte es für potenzielle Nachteile geben, wenn man sich jetzt dazu entscheidet zu sagen, ja gut, dann esse ich jetzt halt, keine Ahnung, 1 Mahlzeit mit meinem ganzen Protein oder maximal 2 Mahlzeiten mit dem ganzen Protein?
Ja, also grundsätzlich, was man hier auf jeden Fall auch mit beachten sollte, ich glaube, es wurde nicht effektiv, soweit ich das in Erinnerung habe, in Muskelaufbau auch gemessen, beziehungsweise es wurde primär erstmal nur die Proteinsynthese untersucht und nicht die Hypertrophie, die daraus auch wirklich resultiert ist, in, ja, mehr Elementen halt, ja, ob das kontraktile Elemente etc. waren. Und das ist schon mal auch ein wichtiger Punkt, den man halt eben beachten muss, weil es würde auch so ein gewisser Widerspruch entstehen, ja, allgemein, wenn man jetzt halt eben sagt, okay, man kann halt eben die Proteinsynthese mit 100 Gramm Protein besser maximieren als mit einer geringeren Menge. Und dann gleichzeitig aber trotzdem ein oberes Limit haben, ja, was die Insulinzufuhr anbelangt. Also wenn wir sagen, okay, in einem Kontext von einem Muskelaufbau, ja, sind 1,6 circa bis 2,2 Gramm Protein notwendig, ja, um die Proteinsynthese maximal auch zu maximieren, ja, und auch den maximalen Muskelaufbau halt eben rauszuziehen. Aber jetzt hier zu sagen, okay, 100 Gramm Protein maximieren die Proteinsynthese halt eben deutlich mehr als eine geringere Menge. So, das beißt sich halt ein bisschen so, weil da müssten wir halt eben, oder beziehungsweise das hat ein paar Problemchen, was auch mit sich führt. Nehmen wir einfach mal einen 100 Kilo Athleten, ja, einen 100 Kilo Mann, ja, der sein Protein konsumiert mit 100 Gramm Protein, ja. Das heißt, der könnte zweimal am Tag mit zwei Protein-Feedings am Tag, ja, das Maximum ja quasi rausholen, über zweimal eine Maximierung der Proteinzufuhr beziehungsweise der Proteinsynthese, wenn er ungefähr 2 Gramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht konsumiert. Das heißt, wenn der zweimal essen würde am Tag, hätte der das höchste Outcome sozusagen, ja. Wenn man jetzt aber halt eben, oder man hat ja auch festgestellt, dass man über den Tag mehrfach auch die Proteinsynthese maximieren kann, ja. Wenn man jetzt aber sagen würde, okay, der sollte viermal am Tag beispielsweise die 100 Gramm Protein zuführen, ja, ist halt auch immer nochmal die Frage, würde das dann halt auch funktionieren, also die Proteinsynthese da jedes Mal schon nochmal zu maximieren, und hätte es noch einen Vorteil vom Gesamtprotein, das dann bei 400 Gramm liegen würde, gegenüber dem 100 Kilo Menschen, der halt mit 2,2 Gramm Protein oder 2 Gramm Protein 220 Gramm Protein zuführen würde. Wahrscheinlich halt eben nicht. Also irgendwo muss ja so da drin so ein bisschen das Aber liegen, ja, warum das Ganze vielleicht jetzt halt eben in der Studie sehr, sehr gut aussieht, ja, aber vielleicht auch gar nicht so praktikabel beziehungsweise so Outcome-orientiert ist, ja, was halt eben den Muskelaufbau per se anbelangt, ja. Also das sind so ein bisschen so meine Gedanken, die ich auch dazu habe, weil wir haben ja schon eine gute Datenlage, was Protein und Muskelaufbau anbelangt, ja. Und das ist ja jetzt eine Studie, die sich jetzt auf jeden Fall auch nochmal das Protein-Timing halt genauer anschaut. Und jetzt ist nur die Frage, was macht am Ende des Tages mehr Sinn, weil ich glaube, mehr Gesamtprotein zu konsumieren, das ist schon mal raus
erstmal, ne? Also das sagen ja auch die Autoren und das sagen auch alle Leute, die sich jetzt mit dieser Studie auseinandergesetzt haben. Am Ende des Tages ist das Protein-Timing auf Ebene 2 oder 3 vielleicht zu sehen, ja, aber an allererster Stelle steht die Gesamtmenge an Eiweiß. Also bevor du dir über das Protein-Timing Gedanken machst, sieh zu, dass du genug Eiweiß konsumierst. Und das Tolle ist auch, ich habe jetzt einen Podcast dazu angehört, wo auch über diese Studie gesprochen wurde und im Zuge dessen auch ein paar Dinge drumherum, wo man zum Beispiel auch nochmal diskutiert hat, was früher, ne, zum Thema vegane Proteine immer erzählt wurde, dass es ja minderwertige Proteinquellen sind, etc., wo auch die Wissenschaftler ganz klar gesagt haben, ey, sobald du wirklich auf diesem Level bist von 1,6 bis 2 Gramm Protein, wirst du auch mit einer rein veganen Ernährung, wenn du sie halbwegs vernünftig machst und jetzt nicht nur Linsen den ganzen Tag isst, ja, sondern wirklich eine schöne Mischung hast aus Proteinquellen, genauso gute Erfolge damit erzielen wie jemand, der sich straight carnivore ernährt. Und das finde ich war auch eine sehr, sehr schöne Message. Also am Ende des Tages ist das Gesamteiweiß am Tag am allerwichtigsten und eben wie gesagt, danach vielleicht erst das Thema Protein-Timing. Ja, dann könnte man auch diskutieren, ja, vielleicht kommt dann erst die Proteinqualität und dann das Timing oder ist dann das Timing. Und dann, also schwierig. Ich glaube trotzdem, es gibt einige Zeitpunkte, wo eine Proteinzufuhr also durchaus sinnvoll ist, ja, um das Training herum zum Beispiel, einfach um mehr Anabol-Effekte mitzunehmen. Ich glaube auch, dass morgens, nachdem du länger gefastet hast, ein sehr sinnvoller Zeitpunkt ist, dass abends vor dem Schlafen an sich ein sehr sinnvoller Zeitpunkt ist. Also es gibt schon gewisse Timing-Slots oder Timeslots, wo Protein wahrscheinlich einen kleinen Vorteil bietet. Und ich spreche bewusst kleinen Vorteil, ja. Auf den Tag gesehen macht das wahrscheinlich keinen großen Unterschied. Aber wenn du das jetzt über, keine Ahnung, 10, 15 Jahre so praktizierst, in Kombination mit dem Krafttraining, dann kannst du durchaus einen Unterschied machen, ja. Das sind dann die paar Prozentpunkte, die du vielleicht nochmal rausholen kannst. Aber ich möchte...
Jetzt mal ganz kurz auch dazu. Weißt du, wie das Studienprotokoll war bezüglich Proteinzufuhr vor dem Training?
Nee, war da was dabei? Es wurde hier... Soweit ich weiß, wurde hier ganz gesondert das Zeitfenster danach beobachtet.
Weil das wäre halt auch nochmal interessant
sehr stark, gewesen. Ich gehe aber sehr stark davon aus, dass alle da schon das gleiche Protokoll hatten, jetzt vor dem Training möglichst kein Protein zu konsumieren, um, sage ich jetzt mal, die Effekte auch 1:1 glatt zu bügeln. Weil ja, Jelly 4, die einen essen morgens Protein, die anderen nicht. Also dass du quasi, genau. Also ich gehe jetzt mal davon aus, weil, also Trommelin hat die Studie durchgeführt, dass der beschäftigt sich auch sehr viel mit dem Thema Protein. Also ich glaube da schon, dass die da das Studiendesign so gut aufgestellt haben. Wie gesagt, ich habe es mir nicht ganz im Detail durchgelesen, aber so die, und ich habe mir vor allen Dingen viele Podcasts auch von anderen Experten dazu angehört. Hier Lane Norton hat darüber erzählt, Eric Traxler, der ja auch voll in dem Thema drin ist, also wirklich schon gute Leute. Deswegen gehe ich davon aus, dass es schon sehr zuverlässig ist, wenn du von mehreren unterschiedlichen Parteien einen relativ gleichen Output hast. Und wie gesagt, auch alle anderen Experten, die jetzt nicht die Studie durchgeführt haben, sagen, ey, ja, wir müssen da tatsächlich auch vielleicht einiges überdenken. Und ja, das kann für einige Personen vielleicht doch eine etwas entspanntere Vorgehensweise sein, wenn sie wissen, okay, ich muss mir jetzt nicht irgendwie 4-mal am Tag Protein reinknallen, sondern vielleicht reicht es auch, wenn ich es 3-mal mache oder 2 kleine und ein größeres Feeding, whatever. Aber ich möchte das vielleicht mal von einer etwas anderen Seite beleuchten, weil wir sprechen ja hier sehr, also auch von den Leuten, die jetzt die Studie durchgeführt haben, die sind halt sehr in diesem Weightlifting-Thema, maximale Hypertrophie-Effekte, maximale Muskelaufbauziele. Und das kann natürlich für ambitionierte Sportler, für Wettkampfathleten durchaus relevant sein. Die Frage ist jetzt aber, inwiefern sind diese Ergebnisse denn für den Otto-Normalbürger oder für den Breitensportler oder für die Ute, die abnehmen will und eben mehr Protein zuführen sollte, wie relevant, wie wichtig sind die Infos denn für diese Person? Und da sage ich ganz ehrlich, null. Null relevant. Da würde ich nämlich auf das klassische Timing setzen, beziehungsweise auf die Empfehlung bisher von wirklich 3 bis 4 Protein-Feedings, und zwar aus anderen Gründen. Ja,
ich finde das denn mit. Bro, ich finde das also jetzt mal unabhängig von der Ute, ja, ich finde das tatsächlich halt eben auch für jeden eigentlich unrelevant. Ich finde sogar eher sogar noch für die Zielgruppe noch relevanter, ja, dass halt eben da nicht an einem Anfangsstadium Überanalyse mit einem Protein-Timing halt betrieben wird, sondern man halt auch weiß, ja, aber auch beim Profisportler, ja, also auch bei mir, keine Ahnung, wie oft habe ich über den Tag mal 100 Gramm Protein, so, wo ich mir dann am Abend noch 130 halt reinschepper, ne, weil muss halt rein, ne. Also auch für mich ist das natürlich auch irgendwo beruhigend zu wissen, okay, hat wahrscheinlich dann jetzt keinen allzu großen Nachteil. Nichtsdestotrotz wäre es auch für mich und auch für die Person, die du angesprochen hast, optimaler, das Ganze über den Tag zu verteilen. Einfach wahrscheinlich aus Sättigungs- und Routinengründen. Ne?
Aber genau darauf wollte ich jetzt eingehen. Weil was ist denn mit dem Faktor Sättigung? Du hast in der vorigen Podcast-Episode hatten wir über das Thema gesprochen, Thema Essstörungen und so weiter. Ne? Kann das zu einer Essstörung führen? Und da hattest du einen sehr, sehr schönen Punkt genannt, nämlich dass bei dem sehr klassischen intermittierenden Fasten von 16:8 oder sogar 20:4, das ganz oft dazu führt, durch dieses Null-Essen in diesem Fastenfenster und dann in diesem kurzen Zeitfenster mehr Essen, dass man dann teilweise mehr Fressattacken hat. Und das kannst du auch aushebeln oder, ich sag mal, das Risiko minimieren, wenn du einfach Proteine schon über den Tag, zumindest über die Fastenzeit verteilst, also ne, Proteinfasten wieder, um immer wieder auch quasi der Sättigung was Gutes zu tun und Heißhunger zu unterdrücken. Und wir wissen ja, dass Protein den Effekt hat. Also warum willst du dir diesen Effekt denn nehmen und, keine Ahnung, dann lieber in einer Mahlzeit 120 Gramm Protein essen? So, also auf jeden Fall Thema Sättigung, Heißhunger sind für mich 2 sehr, sehr starke Argumente, die dafür sprechen, weiterhin auf genau diese Routine zu setzen. Und einen Punkt will ich auch nicht außen vor lassen. Ich bekomme so oft die Nachricht, dass gerade Neuanfänger und vor allem auch Frauen riesige Probleme bekommen, wenn sie anfangen, mehr Proteine zu essen mit der Verdauung. Und jetzt stell dir vor, wenn du, und die haben schon teilweise Probleme, wenn sie irgendwie 30, 40 Gramm Protein in der Mahlzeit drin haben. Jetzt gib denen mal 100 Gramm Protein oder lass es 80 Gramm Protein sein in der Mahlzeit. Was meinst du, was da die Verdauung auf einmal durch die Decke schießt? Ja, oder unten raus schießt. So, also, oder gar nicht schießt, ja. Also auch hier, ne, das ist für mich wieder eine sehr extreme Form. 100 Gramm. Warum denn nicht irgendwo in der Mitte einpendeln, ja, zwischen 25, warum denn nicht 50 Gramm? Also so 3 mal 50 Gramm, ich sage, ich empfehle ja immer so standardmäßig zwischen 120 bis 150 Gramm Protein, weil ich halt viele Frauen bediene als Zielgruppe. Das ist ein guter Richtwert, ja, und so auch gemessen am Zielgewicht oder am Normalgewicht, ja. Wenn du dich in der Range bewegst und das halt auf 3 bis 4 Mahlzeiten verteilst, hey, dann passt das doch. Bei 120 kriegst du es in 3 Mahlzeiten locker unter, bei 150 brauchst du vielleicht 4 Mahlzeiten. So what?
Ja. Ja, ja, ich finde auch, es gibt tatsächlich mehr Argumente dagegen, ja, also valide Argumente dagegen wie dafür. Wie gesagt, dass du halt eben auch, also es gibt ja auch Referenzen, die mittlerweile ja auch gut sind, also auch mit einem guten Studiendesign gewesen sind, wo man einfach auch gesehen hat, dass es halt eben auch Sinn machen kann, unabhängig von der Proteinmenge pro Mahlzeit auch eine relativ konstante Proteinmenge über mehrere Mahlzeiten zu haben, ja, was dann letztlich auch im Muskelaufbau wieder potenziert, ne? Sprich, da wären wir dann schon wieder bei dem Thema, ja gut, mach halt 3 mal 50 Gramm Protein statt halt einmal 100 und einmal 50 Gramm Protein beispielsweise, ne? Und wenn man diese ganzen Punkte alle zusammen halt eben nimmt, dann hat halt eben, ist mehr Sinn, beziehungsweise dann wird es am Ende des Tages wahrscheinlich besser sein, das Protein über den Tag trotzdem zu platzieren und das Ganze einfach im Hinterkopf zu halten, dass wenn mal irgendwas dazwischen gekommen ist, irgendeine Unvorhersehbarkeit am Tag, ja, dass man sich auch keine Platte machen muss, sondern man sich halt eben auch darauf berufen kann, dass halt eben auch hier scheinbar eine ganz gute Datenlage da ist, bezüglich der Thematik. Mehr Protein auf einmal wird auch auf jeden Fall trotzdem einen sehr hohen anabolen Effekt irgendwo haben, beziehungsweise auch die Proteinsynthese da auch wirklich in einem guten Maß maximieren. Und das ist auf jeden Fall schon mal eine sehr, sehr coole Geschichte. Was ich aber auch gerade jetzt im Kraftsport oder im Trainingskontext halt eben auch noch mit sagen möchte, ist sowieso, die haben das Ganze jetzt nach dem Training halt eben gemessen, was ja auch an sich in Ordnung ist, ja, ist einfach halt eben ein Messpunkt, wie er ist. Aber wir wollen ja auch irgendwo versuchen, einerseits mehrere Zeitslots am Tag, ja, mit Protein zu füllen. Das ist einmal nach diesem riesen Fastenfenster, hast du eben auch schon gesagt, am Morgen. Da wollen wir schon mal eine gute Menge an Protein zuführen. Ja, dann kannst du natürlich auch da deine 100 Gramm platzieren, wenn du möchtest, ja. Aber wir wollen vor dem Training eine Proteinmahlzeit haben. Wir wollen nach dem Training eine Proteinmahlzeit haben. Und im Optimalfall essen wir auch noch irgendwo, irgendwann was zwischendurch. Ja, das heißt, wir haben sowieso meistens 3 bis eher sogar 4 oder 5 Mahlzeiten am Tag. Und um halt eben da jetzt auch nicht isoliert nur Kohlenhydrate halt zu konsumieren oder nur Fett zu konsumieren, wird man sowieso wahrscheinlich auch nochmal irgendwas mit Protein dazwischen haben. So, und dann kommst du automatisch auch auf die 3 bis 4 Proteinmahlzeiten am Tag, ja, und dementsprechend muss das Protein ja auch irgendwo da halt rein. Also, das ist alles so ein bisschen so relativ halt, ne, gerade wenn wir uns an das Beispiel mit dem 100-Kilo-Athleten halt eben erinnern, ja, der kann natürlich 3 mal 100 Gramm Protein dann essen, ob der da jetzt einen Benefit von hat, wage ich halt zu bezweifeln, so, ne, und wenn du dann halt 2 mal am Tag vielleicht 50 Gramm Protein hast und 1 mal 100 Gramm Protein, so what, das funktioniert, ja, das wird auch gut funktionieren, aber jetzt zu jeder Mahlzeit auch noch mehr Protein konsumieren, würde ich trotzdem per se nicht empfehlen. Also da würde ich einfach halt eben schauen, dass ihr trotzdem bei euren Routinen bleibt, weil wie gesagt, das Gesamtprotein am Tag zu übersteigen, wird wahrscheinlich kein effektives Outcome irgendwo haben für euch. Ja, also und das ist einfach sehr, sehr wichtig, dass man das so im Hinterkopf behält bei der Thematik. Obwohl, ist aber trotzdem echt cool, ist, dass es die Studie jetzt so gab. Ne? Also, weil ja, das ist jetzt
ich, auf ich finde sie auch gut, weil wie du schon geschildert hast, ich hatte auch nicht selbst die Situation, gerade im Urlaub, ja, wenn ich zum Beispiel hier im AI-Urlaub war, wo ich morgens da meistens ein proteinreiches Frühstück hatte, den Mittag meist überbrückt habe mit ein bisschen weniger Eiweiß, vielleicht auch mal gar kein Eiweiß, ja, und wirklich nur mit Obst und dann abends aber beim Abendbuffet ordentlich reingehauen habe, so. Also ich habe mir ehrlich gesagt jetzt keine Gedanken gemacht, so, oh nein, mein Gott, jetzt passiert da was Schlimmes, weil es ja meistens nur 10 Tage ist oder so. Also da passiert jetzt sowieso nicht viel. Aber einfach langfristig gesehen finde ich es cool. Und mir fällt ein weiteres Szenario ein, was auch gerade zeitaktuell ziemlich gut passt. Es steht ja Ramadan an. Also ich selbst praktiziere keinen Ramadan, aber ich bin sehr kulturoffen und werde da auch wieder ein paar Tipps in der Story geben, wie man die Ramadan-Zeit am besten bewältigt. Und hey, das ist doch perfekt, weil du hast nur ein sehr, sehr begrenztes Zeitfenster. Also auch für alle Leute, die Sorge hatten, in der Ramadan-Zeit vielleicht irgendwelche ja starken Kompromisse eingehen zu müssen, weil man eben nur 1 bis 2 Proteinmahlzeiten hat. das ist doch eine sehr, sehr gute Studienlage, die euch zeigt, ihr müsst euch keine Sorgen machen, ihr könnt auch in der Ramadanzeit sehr, sehr gut Muskeln konservieren oder sogar vielleicht aufbauen. Ja.
Weißt du, was mir jetzt gerade noch einfällt, was auch eine geile Studie wäre und ich hoffe, dass das da bald auch nochmal kommt, ja, wenn man verschiedene Proteinzufuhren, also einerseits von dem Timing, andererseits aber auch von der Menge nochmal interindividuell so miteinander vergleicht, weißt du? Also wenn man sagt, keine Ahnung, Proband A oder Gruppe A, ja, konsumiert 2x 50 Gramm, 1x 100 Gramm am Tag, Gruppe B konsumiert beispielsweise 1x 75, 1x 50, 1x 75 Gramm am Tag, Gruppe C konsumiert 4x 50 Gramm und Gruppe D oder so, ja, 5x 40 Gramm Protein. Das wäre auf jeden Fall auch mal interessant zu sehen, wie da dann am Ende des Tages das Ganze ausfällt, wenn man das einfach gegenüber hat. Ja, ich denke, dass die, also es gibt ja schon so ein bisschen Daten zu der Mahlzeitenfrequenz 4 und 5x am Tag und 3x am Tag, ne, also so, dass man 3, 4 und 5x keinen signifikanten Unterschied mal sieht, ja, oder mehr sieht, aber mich würde es mal interessieren, wie es denn ist, wenn man halt eben dieses Protein dann von der Menge her vielleicht einfach mal konstant auch verteilt und auch einfach mal so Mahlzeiten mit mehr oder weniger Protein drin hat, weil ich könnte mir vorstellen, dass das auf jeden Fall auch nochmal interessant wäre, einfach zu sehen, ja, wie sich es dann gegeneinander verhält, weil da hast du dann am Ende des Tages wirklich halt eben auch die größte Auskunft, ja, was dir das beste Resultat bringt, ja, weil das hier, das mit 100 Gramm die Proteinsynthese halt stärker maximiert wird, als man eigentlich doch gedacht hat, ja, bei geringeren Mengen, ja gut, okay, so alles schön und gut, aber am Ende des Tages interessiert ja nur, was auch wirklich rauskommt, ja, also und das muss halt eben, also das bedarf halt einfach noch weiterer Daten, so, ja.
Ja, ja, ich glaube, das reicht auch soweit an Input zu der Studie. Also ist Protein-Timing tot? Das ist ja so der Claim, den viele machen, ist Protein-Timing dead? Ich würde sagen, nein, aber es ist definitiv ein kleiner Meilenstein, was, ich sag jetzt mal so, den allgemeinen Wissensstand zum Thema Protein betrifft. Ich bin sehr, sehr gespannt, was sich da auch in den nächsten Jahren ergeben wird. Ja, ob es da nochmal einen Wechsel gibt in den Empfehlungen. Auch wir sind ja bereit, uns immer wieder auch den neueren Studien, ich sage jetzt mal, hinzugeben und da auch unseren Ansatz vielleicht etwas zu verändern. Wir können ja immer nur die besten und ich sage jetzt mal sind die besten Infos das richtige Wort dafür? Ich weiß nicht, aber zumindest die zeitgemäßesten Infos, genau, das habe ich gesucht, das Wort, an die Leute weitergeben. Und genauso agieren wir ja auch und genauso empfehlen wir es weiter. Aber trotzdem sind wir immer offen für Neues und ich fand, das war auf jeden Fall ein sehr, sehr spannender Input und ja, mal schauen, was da noch die Zukunft bringt.
Ja, safe. Also was mir nur immer wieder auffällt, ist, dass eigentlich das ganze Thema Ernährung leichter ist, als man ursprünglich denkt.
Ja. So. Es ist einfach. Also nicht, es ist viel weniger komplex. Nicht leichter, es ist viel weniger komplex.
Viel weniger kompliziert. Komplex ist es trotzdem irgendwo, klar, aber es ist eigentlich nicht so kompliziert. Ja. Mhm. Und umso länger man drin ist, merkt man auch, finde ich, immer wieder, dass viele Sachen halt doch funktionieren, wo man eigentlich gedacht hat, so, ne. Das kann nicht sein. So kannst du doch keine Muskeln aufbauen. Ne?
Also
so.
Aber weißt du, was immer noch nicht bei uns funktioniert? Am Anfang der Episode zu sagen, dass die Leute eigentlich mal eine Bewertung da lassen sollen. Deswegen, das klappt einfach nicht. Aber das zeigt doch auch, dass uns als allererstes wichtig ist, geile Infos rauszuhauen und dass wir sehr dankbar sind für Leute, die bis hierhin überhaupt die Podcast-Episode sich anhören, die Infos aufsaugen, im besten Falle natürlich auch die Podcast-Episode bei sich in der Story teilen, weil das kannst du ja direkt über Spotify oder Apple Podcast über den Link da unten machen und natürlich deine Bewertung da lassen. Das hilft uns enorm. Ich sage das auch bei jeder Episode ganz bewusst dazu, weil immer wieder auch neue Zuhörer dabei sind, denen das nicht bewusst ist, die vielleicht nur zuhören, einen riesen Mehrwert aus den ganzen Episoden rausziehen, aber vielleicht vergessen, einfach mal eine kurze 5-Sterne-Bewertung dazulassen. Ich meine, das ist ja nur ein Klick und dieser eine Klick hilft uns ja enorm weiter. Ja, also ihr müsst euch das so vorstellen, dass die entsprechende Plattform auch registriert, welcher Podcast auch gut angenommen wird und das registriert er natürlich nur über eine Bewertung, die ihr da lasst, über das regelmäßige Reinhören von euch und natürlich auch, wenn ihr das sogar über die Plattform hinaus teilt, ja, über Insta oder andere, über Facebook, wie auch immer, was ihr halt als Social-Media-Kanäle nutzt, das nimmt quasi die Plattform, Spotify, Apple Podcast, Podigy, wo auch immer ihr das hört, als Referenz war, ey, das scheint tatsächlich ein sehr interessantes Thema zu sein oder der Podcast scheint für viele Leute von großem Interesse zu sein und einen guten Mehrwert zu bieten. Und dementsprechend werden wir dann auch Leuten ausgestrahlt in den Empfehlungen, die überhaupt gar nichts von unserem Podcast bisher wissen. Und genau so generieren wir eben neue Follower, neue Zuhörer und genau so könnt ihr einen sehr, sehr wichtigen Teil dazu beitragen. Wie gesagt, mit einem einzigen Klick.
Das hast du auf jeden Fall sehr, sehr gut runtergebrochen. Also Leute, ihr wisst, was ihr zu tun habt und wir würden uns natürlich auch sehr darüber freuen. Also ja, wäre cool. In diesem Sinne, ich würde sagen, wir hören uns in der nächsten Episode dann wieder und jo, bis dahin. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.